Ich lese Matthäus 10, Vers 1 bis 13. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus. Simon der Kanaaniter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Frieden über dasselbe. Ist es dessen aber nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren.
Warst du im letzten Jahr, im letzten Monat, in der letzten Woche im Internet unterwegs? Im World Wide Web? Was hast du dort gemacht? Hast du nach Informationen gesucht? Gegoogelt? Oder warst du bei Wikipedia und hast dich über irgendetwas informiert? Hast du Nachrichten gelesen oder vielleicht auch Bankgeschäfte erledigt? Oder warst du in einem der sozialen Netzwerke unterwegs? Wen oder was hast du dir angeschaut? Für was interessierst du dich? Folgst du jemandem? Bist du ein Follower, ein Nachfolger? Wem folgst du und warum? Und was tust du dafür? In der Bibel ist uns auch ganz viel von Followern berichtet. Und ich möchte heute mit euch am Beispiel der Jünger und der Nachfolger von Jesus, am Beispiel von Jesus und dem Umgang mit seinen Jüngern betrachten, wie er sich Jüngerschaft vorstellt, wie er sich Nachfolge, Follower vorstellt. Vor rund 2000 Jahren kam Jesus, Gottes Sohn, auf diese Welt. Die Bibel berichtet uns davon. Als Baby unter ganz besonderen Umständen. Geboren im kleinen Ort Bethlehem. Und dann nach einer Flucht über Ägypten aufgewachsen im kleinen Ort Nazareth. Über seine Kindheit, über die Kindheit von Jesus wissen wir ganz wenig. Wahrscheinlich half er seinem Ziehvater Jesus und wurde auch Zimmermann. Wir wissen es nicht. Wir wissen, mit ungefähr 30 Jahren fängt er an, öffentlich aufzutreten. Und er redet mit den Menschen. Er fängt an zu predigen. Und davon lesen wir unter anderem in Matthäus 5, Vers 17. Jesus beginnt sein Wirken. Und die Leute hören zu. Und die Menschen, die zuhören, reagieren ganz unterschiedlich. Einige hören einfach zu. Andere merken, hier ist jemand, der ist etwas Besonderes. Sie bringen ihre Kranken und Jesus heilt die Kranken. Sie merken, hier ist Gott am Wirken, etwas Besonderes. Andere fangen an, Fragen zu stellen. Und wieder andere, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Lehrer und die, die in der Religion informiert sind, die das weitergeben sollten, die diskutieren und stritten. Sie versuchen, bei Jesus Fehler zu finden. Denn sie hatten eine eigene Meinung und sie sagten, Jesus passt da nicht hinein. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht kompatibel mit dem, was wir uns vorstellen. Und das führte am Ende auch dazu, dass sie Jesus verurteilten und zum Tode brachten. Aber andere zeigten echtes Interesse. Zum Beispiel Nikodemus, von dem wir in Johannes Kapitel 4 lesen. Sie wollen verstehen, was Jesus sagt. Sie wollen Jesus näher kennenlernen. Und manche erkennen dann im Gespräch Probleme. Dinge, die sie vor einer echten Nachfolge noch erledigen mussten. Tote zu beerdigen, sich von den Angehörigen verabschieden oder Besitz abgeben, Besitz ordnen. Sie merken, da gibt es Dinge, die hindern mich daran, Jesus nachzufolgen. Und noch andere lassen sich darauf ein. Sie bleiben bei Jesus. Sie erkennen, dass das, was Jesus sagt, wichtig ist. Dass das, was er sagt, richtig ist und Bedeutung hat. Für sich, für sie persönlich. Und so schart Jesus Menschen um ihn, die bei ihm bleiben. Interessierte Menschen, Frauen und Männer. Und am Ende waren das ganz eng 12 Männer. Männer, die sehr wahrscheinlich viel jünger waren wie Jesus. Teilweise deutlich jünger, was wir vom Jünger Johannes wissen. Und mit diesen Männern zog Jesus umher. Mit diesen Männern erlebte Jesus den Tag. Diese Männer waren für Jesus Freunde. Menschen, Männer, die Jesus als Nachfolger beruft und bestätigt. Das war der engste menschliche Kontakt zu Jesus. Und in der Bibel, im Neuen Testament, also in dem Bereich der Bibel, ab der Zeit der Geburt von Jesus, lesen wir an vielen Stellen von diesen Männern, wie sie mit Jesus unterwegs waren. Und wir haben 4 Stellen, an denen diese Männer zusammen namentlich aufgezählt und aufgelistet sind. Nämlich in Matthäus 10, Vers 2 bis 3, Markus 3, Vers 16 bis 19, Lukas 6, Vers 3 bis 16 und in der Apostelgeschichte 1 bis 3. Dabei ist zu beachten, dass diese 4 Textstellen von 3 unterschiedlichen Autoren einige Jahre später, also im Rückblick, aufgeschrieben wurden. 3 Autoren, denn der Arzt Lukas hat neben dem Lukas-Evangelium auch die Apostelgeschichte geschrieben und deswegen sind die beiden letzten genannten hier von ihm. Und ich möchte euch heute 2 Details über die Jünger und über diese Textstellen zeigen. Als erstes Detail, wenn man sich die 4 Aufzählungen der Jünger anschaut, und ihr habt die erste Aufzählung, wurde vorhin in der Schriftlesung gelesen, wenn man sich die Aufzählungen anschaut, stellt man fest, dass sie immer recht ähnlich sind. Und man stellt fest, dass es 3 Vierergruppen gibt. Ihr seht das hier, die Aufzählungen der Jünger in einer Liste und die 4 Aufzählungen nebeneinander. Simon Petrus steht in allen Aufzählungen immer als erstes. Simon tritt schon früh als Sprecher und Anführer der Jünger auf. Und Jesus bestätigt das auch relativ bald, indem er ihm unter anderem den Namen Petrus, also Fels, gibt und ihm eine Vorschau gibt, wo er später aktiv sein wird. Und danach Andreas, den Bruder von Simon Petrus. Und dann Johannes und seinen Bruder Jakobus. Diese 4 waren Fischer und die kannten sich auch schon vor der Zeit mit Jesus. In der 2. Gruppe kommt dann Philippus, Bartholomäus, Thomas und Matthäus als letzter der Gruppe. Matthäus, ein ehemaliger Steuerbeamter, ein Steuereintreiber. Er schreibt später das Matthäus-Evangelium. Und in der letzten und 3. Gruppe haben wir Jakobus, den Sohn des Alpheus, also den 2. Jakobus. Wir haben Judas, der auch Thaddäus genannt wird. Und Simon, den Zeloten, ein Freiheitskämpfer. Zeloten waren Freiheitskämpfer. Denn damals war Israel von den Römern eingenommen und die Zeloten kämpften auch für einen freien Staat Juda. Und wenn es nötig war, auch mit Waffengewalt. Heute würde man sagen, jemand aus dem ganz extremen, rechten, militanten Lager. Und in allen Aufzählungen ist immer als letzter der Jünger Judas Iskariot genannt. Der Jünger, der Jesus später verriet. In der Apostelgeschichte ist da ein Strich, denn zu dem Zeitpunkt, als das aufgeschrieben wurde, war Judas schon bereits tot. Während sich in den Aufzählungen manche Reihenfolgen der Namen ändern, ist der erste der 4 Gruppen in allen Aufzählungen der Textstellen immer an derselben Stelle. Also der Petrus, das haben wir ja gesehen, vielleicht als Anführer. Aber auch die Nummer 5, der Philippus, in der 2. Gruppe. und die Nummer 9, der zweite Jakobus, Sohn des Alpheus, sind immer in allen Aufzählungen der drei verschiedenen Autoren an derselben Stelle. Bibelforscher halten das nicht für einen Zufall, dass bestimmte Jünger in den 4 Aufzählungen immer an derselben Stelle genannt sind. Nein, und ich denke, es gibt gute Gründe, diesen Forschern zu folgen. Vielleicht waren das die Anführer oder Sprecher des Quartetts, der Untergruppe. Die Vierergruppen zeigen wahrscheinlich etwas zur Hierarchie innerhalb der Jünger, zum Verhältnis der Jünger zu Jesus. So wissen wir beispielsweise auch über die ersten 4 am allermeisten. Dieses waren die ersten Jünger, die Jesus berief. Das sehen wir schon in Johannes 1. Und insbesondere über Petrus und Johannes wissen wir einige Details und persönliche Gespräche mit Jesus. Also, wir sehen in den Jüngern, in der Aufzählung der Jünger, eine gewisse Ordnung. 3 Gruppen mit je 4 Personen. Jesus hatte hier offensichtlich eine Struktur. Und als zweites Detail, das ich euch zeigen möchte, zum Start eine kurze Frage. Gab es Jünger, die einen besonders engen Kontakt zu Jesus hatten? Jünger, die Jesus näher standen als andere? Jünger, die bei besonderen Ereignissen dabei waren? Einer, vielleicht Petrus, von dem wissen wir relativ viel. Aber wissen wir, dass nicht andere auch ein ähnlich enges Verhältnis hatten? Von Johannes wissen wir auch sehr viel. Die Antwort, wir wissen es. Es gibt 3 Jünger, die ein engeres Verhältnis zu Jesus hatten als andere. Denn 3 Jünger waren bei ganz besonderen Ereignissen mit dabei. Nur 3 Jünger waren beispielsweise bei der Heilung der Tochter des Jairus mit dabei. Matthäus 9, Markus 5 oder Lukas 8. Am Ende im Haus des Jairus sind neben Jesus, den Eltern, nur 3 Jünger, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus mit dabei. Oder als zweites auf dem Berg, auf dem Jesus Mose und Elia begegnet. Matthäus 17. Auch hier waren nur Petrus, Johannes und Jakobus mit dabei. Und als am Ende Jesus noch einmal mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ist, Matthäus 26, da betet Jesus und er nimmt nochmal 3 Jünger, genau diese 3 Jünger, ein Stück weiter mit. Genau diese 3 Jünger hat Jesus bei besonderen Ereignissen mit dabei. Nur diese 3. Ja, Jesus hatte offensichtlich Jünger, mit denen er ein ganz besonderes, enges, intensives, persönliches Verhältnis hatte. Jesus hatte nicht irgendwie eine gute Freundschaft, eine beliebige Freundschaft zu 12 Männern, die auch mal mit dabei waren. Nein, er hatte Nachfolger, die er seine Jünger nannte, und er hatte dabei eine bestimmte Struktur und menschliche Unterschiede. Aber zurück zu den 12. Die 12 Jünger waren knapp 3 Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus lehrte sie. Er unterrichtete sie und sie bekamen Erklärungen zu bestimmten Dingen. Die Jünger durften Fragen stellen und Jesus beantwortete diese Fragen. Er gab ihnen Antworten, die er der Allgemeinheit, die er in seinen Predigten teilweise nicht gab, die er offen ließ. Und dann sandte Jesus die Jünger aus. Wir haben das gerade eben in der Schriftlesung gehört. Matthäus 10, Vers 5 bis 15. Und parallel in Markus 6, Vers 7 bis 13 und Lukas 9, Vers 1 bis 6. Jesus hatte die Jünger ausgewählt und ausgebildet. Und dann schickt er sie los. Nicht alleine, sondern er schickt die Jünger in 2er Gruppen los. Das wissen wir aus Markus 6, Vers 7. Dort steht das. Er schickt sie zu 2 weg. Und Jesus gibt genau Anweisungen, was sie tun sollen und wie sie sich zu verhalten haben. Und die Jünger, die 12 Jünger, sie gehen. Sie predigen und heilen. Das war ihr Auftrag. Und nach diesem Praxiseinsatz kommen sie zu Jesus zurück. Sie hatten ihr Praktikum durchgeführt. Und Jesus bildet sie weiter aus. Die Jünger sind dabei, wenn Jesus predigt. Sie sind dabei, wenn er heilt. Sie sind dabei, wenn er Wunder tut. Aber die Jünger sind nicht nur dabei. Die Jünger sind direkt beteiligt. Zum Beispiel als Jesus eine Großveranstaltung, eine Evangelisation, würde man heute sagen, hielt, bei der Jesus gepredigt und geheilt hatte. Da waren rund 5000 Männer anwesend in Matthäus 14 oder Markus 6 und Johannes 6 ist uns davon berichtet. Und die Jünger fragen sich im Hintergrund, Jesus predigt und die Jünger fragen sich, wie sollen diese vielen Leute, 5000 Männer, etwas zu essen bekommen? Und die Jünger hatten überschlagen, können wir das leisten? Können wir das durchführen? Und sie kommen zum Ergebnis, dass das, was sie haben an Lebensmittel und Geld, nicht ausreichend ist. Das ist zu wenig. Und nach der Veranstaltung gehen sie zu Jesus und teilen ihm das mit. Schickt die Leute weg, wir haben nicht genug. Und Jesus antwortet in Matthäus 14, Vers 16. Jesus antwortet, gebt ihr ihnen zu essen. Das war nicht die Antwort, die die Jünger erwartet hatten. Aber die Jünger tun, was Jesus sagt. Und sie sind direkt beteiligt an einem Wunder. Mit aus menschlicher Sicht viel zu wenig zu essen, werden alle satt. Und direkt danach, als Jesus den Jüngern nachts im Sturm auf dem Wasser erscheint, sind sie alle 12 Jünger mit dabei. Und Petrus steigt sogar Jesus aus dem Boot und geht Jesus entgegen und sinkt. Und als dann Jesus mit Petrus gemeinsam ins Boot steigt und der Sturm still wird, erkennen alle Jünger, dass Jesus Gottes Sohn ist. Matthäus 14, Vers 22. Ja, die Jünger waren mittendrin. Sie waren direkt beteiligt. Und er bildet sie aus. Und Jesus lässt Menschlichkeit zu. Jesus lässt Fehler zu, falsche Aussagen sinken. Und die Jünger lernen daraus. Und dann kam das menschliche Ende für Jesus. Am Anfang waren noch alle Jünger dabei, als Jesus mit ihnen zum letzten Mal gemeinsam ein großes Abendessen feierte. Sein letztes Abendmahl mit seinen Freunden. Und Jesus erklärt ihnen dabei ganz viele Details ab Johannes 13. Und dann wird Jesus verraten und verhaftet und alle Jünger fliehen. Und Jesus wird gekreuzigt. Er stirbt unschuldig für die Sünde aller Menschen. Und die Jünger, die 12 Jünger kommen zusammen in Jerusalem, verzweifelt. Ihr Lehrer, ihr Anführer war tot, war nicht mehr da. Diese 3 Tage waren für die Jünger sicherlich furchtbar. Alles, woran sie geglaubt hatten, wofür sie in den letzten rund 2,5 Jahren mit Jesus gekämpft hatten, wofür sie unterwegs waren, war aus, vorbei. Es war ganz anders, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und sie verstanden nicht, wie das weitergehen soll. Doch dann, nach 3 Tagen, ging es weiter. Jesus stand von den Toten auf. Jesus überwand den Tod, um den Menschen Leben zu ermöglichen. Ewiges Leben bei Gott. Und die Jünger waren erstmal total verwirrt. Was war das für eine Wendung? Was sollte das bedeuten? Hatte jemand den Leichnam gestohlen? Das Grab war leer. Das klärte sich dann auf. Jesus erscheint zuerst 2 Frauen, dann den 2 Jüngern aus dem Ort Emmaus und danach den 12 Jüngern. Und Jesus erklärt ihnen noch einmal, warum das alles geschah und wie es jetzt weitergehen soll. Und Jesus war danach noch 40 Tage auf der Erde. Er erscheint den Jüngern, verbringt viel Zeit mit ihnen, erklärt ihnen Details und redet auch persönlich mit einzelnen Jüngern. Und danach fuhr Jesus in den Himmel auf. Das haben wir jetzt am Donnerstag gefeiert, 40 Tage nach Ostern. Jesus fährt in den Himmel auf. Und er gibt den Jüngern vorher noch einen Auftrag. Den Auftrag, den wir heute als Missionsbefehl kennen. Und daraus ein Teil der Kernaussagen an die Nachfolger. Geht hin. Lehrt. Tauft. Und die Jünger haben etwas gebraucht. Die 12 Jünger sind erstmal in Jerusalem geblieben. Dort, wo sie waren, das berichtet uns die Apostelgeschichte 1, sie haben gemeinsam weitergemacht. In Jerusalem Gemeindearbeit gestartet mit dem Schwerpunkt Witwen und Arme. Das war das, was dran war, dort, wo sie waren. Das haben sie gemacht, sie haben geschaut, was geht, was ist nötig hier. Und sie haben in Jerusalem gewirkt, gepredigt, Gottes Wort weitergesagt. Sie waren dort, wo sie waren, sichtbar. Das war ihr gemeinsamer Start. Und dann ging es weiter, Paulus kam dazu. Und Paulus hatte den Auftrag von Jesus, die Botschaft des Christentums in die nicht-jüdische Welt zu bringen. Paulus war sozusagen der erste Auslandsmissionar. Und so kam es, dass die Nachricht von Jesus Christus, nämlich dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, stellvertretend für uns, um uns vor Gott reinzumachen, und dass Jesus auferstanden ist, um uns ewiges Leben bei Gott zu ermöglichen, dass diese Nachricht in weite Teile der Welt getragen wurde. Und danach sind auch die 12 Jünger in die Welt gegangen, mit vielen weiteren Menschen und Helfern, zum Beispiel Barnabas oder der Arzt Lukas oder Johannes Markus. Sie haben außerhalb von Juda und Samarien, außerhalb von Israel missioniert. Das berichtet uns neben der Bibel auch die Kirchengeschichte sehr glaubhaft. Die Jünger haben verstanden, jetzt sind wir dran. Wir müssen jetzt das Gelernte, das uns so wichtig geworden ist, weitergeben. Und die Jünger haben auch weiterhin Fehler gemacht. Die Bibel berichtet uns von Streit und von Schwierigkeiten. Aber die Jünger wachsen. Sie wachsen aus Problemen und Fehlern. Und Gott hilft durch. In der Apostelgeschichte sehen wir beispielsweise, wie der Heilige Geist wirkt. Und wer die Apostelgeschichte liest, der wird erkennen, dass die Apostelgeschichte eigentlich den Untertitel vom Wirken des Heiligen Geistes verdient hat. Und manche der Jünger, der Apostel oder deren Mitarbeiter haben Gott sei Dank das Erlebte mit Jesus und diese Anweisungen, die es gab, das, was daraus wichtig war, aufgeschrieben. Zum Beispiel der ehemalige Zollernehmer Matthäus, einer der 12 Jünger, oder Lukas, der Arzt, oder der junge Johannes, oder auch Petrus und Paulus und viele andere. Und vieles davon ist uns heute noch erhalten. Wir haben diese Texte heute hier vorliegen, zusammengefasst als Neues Testament. Ein unglaublicher Schatz, ein Überblick, ein Rückblick in die damalige Geschichte. Und wir können daraus lernen. Wir sollen daraus lernen. Lesen, nachdenken und aktiv umsetzen. Sicher ist nicht jeder von uns als Apostel, Lehrer oder Missionar berufen. Aber wenn du an Jesus glaubst, wenn du persönlich für dich die Sündenvergebung durch den Tod von Jesus am Kreuz und das ewige Leben bei Gott durch die Auferstehung von Jesus allein aus Gnade von Gott für dich persönlich angenommen hast, dann bist auch du zur aktiven Nachfolge aufgerufen, so wie es die Jünger waren. An diesen Beispielen können wir lernen, wie Gott mit seinen Nachfolgern umgeht, wie Gott sich Nachfolge vorstellt, was es bedeutet, Nachfolger von Jesus zu sein, nämlich lernen, aktiv und sichtbar sein und weitergeben, was Christsein bedeutet, nämlich dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Sündenvergebung und ewiges Leben möglich ist. Für jeden, der sich persönlich dafür entscheidet. Das sollen wir weitergeben, wenn wir daran glauben. Gemeinsam und Gutes tun und ständig weiterlernen. Wir werden nie alles verstehen, aber wir werden schon sehr bald losgehen können, so wie es die Jünger getan haben, so wie Jesus die Jünger gesandt hat. Und wir dürfen dann das, was wir wissen, weitergeben und weitersagen, dadurch, dass wir reden und helfen, da wo wir sind, da wo du bist, mit deinen eigenen Mitteln und deinen Fähigkeiten und Gaben. Gott hat uns zugesagt, dass er dabei immer bei uns ist. Matthäus 28, Vers 20. Und an Jesus und seinen Jüngern sehen wir dann auch, dass es dabei auch immer wieder wichtig und möglich ist, zurückzukommen, zu Gott zu kommen und weiter zu lernen, Fragen zu stellen, zu reflektieren und sich auch im kleinen Kreis mit Glaubensgeschwistern auszutauschen und dann weiter sichtbar als Christ zu leben. Zum Abschluss möchte ich das nochmal zusammenfassen. Jesus hat gepredigt und den Menschen Gottes Willen erklärt. Und darauf gab es ganz verschiedene, unterschiedliche Reaktionen. Menschen, die zugehört haben. Menschen, die sich abgewandt haben. Menschen, die Interesse hatten. Menschen, die diskutiert hatten. Und Menschen, die gestritten haben. Und es gab Menschen, die sich auf Nachfolge eingelassen haben. Wie unter anderem die 12 Jünger. Menschen, die gelernt haben und nachfolgen wollten. Menschen, die sich verändern ließen. Jünger von Jesus zu sein bedeutet lernen und aktiv sein. Fehler sind zulässig. Und du? Du kannst zuhören. Du kannst in der Bibel lesen und auch in anderen guten Büchern. Du kannst mit Gott reden und beten. Und Jesus ruft dich. Wie reagierst du? Hat das Folgen für dich persönlich? Geht das weiter? Wenn wir das jetzt vergleichen mit den Followern, mit den Nachfolgern aus den sozialen Netzwerken, mit denen ich begonnen habe. Follower in sozialen Netzwerken müssen nicht viel tun. Als Follower bei Instagram kann ich auf der Couch sitzen und vom Handy aus zuschauen, ein Like vergeben, wenn mir was gefällt. Aber Follower von Jesus zu sein bedeutet, aktiv zu sein, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Echten Nachfolger von Jesus kann man ihre Nachfolge ansehen. Nachfolge von Jesus geht nicht vom Handy aus. Bist du ein Nachfolger von Jesus? Glaubst du an Jesus? Wie sieht deine Nachfolge aus? Ist deine Nachfolge sichtbar? Jesus ruft dich zur aktiven Nachfolge auf. Amen.